Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. In Berlin wurde der Deutsche Hörfilmpreis vergeben. Wir sprechen über Audiobeschreibungen, die innere Bilder entstehen lassen. In Istanbul ist das erste Kunstmuseum der Türkei neu eröffnet worden. Für Renzo Piano, den Architekten des Baus, gleicht das Gebäude einer Kreatur, die dem Wasser des Bosporus entsprungen zu sein scheint. Zum Global Media Forum in Bonn sind Journalisten aus mehr als 120 Ländern gekommen. Wie man Spaltungen überwinden kann, das war die Grundfrage, die sich durch die Medienkonferenz zog. Filme sind ein sinnliches Medium. Sind sie gut gemacht, prägen sich Kameraeinstellungen und Schnitte, der Umgang mit Licht und Farbe ein. Man erinnert sich vielleicht noch lange an das eine oder andere Bild. Aber um Filme zu lieben, muss man sie nicht sehen. Das sagt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband und deshalb vergibt er jedes Jahr den Deutschen Hörfilmpreis. Heute Abend wurden in Berlin die besten Hörfilme in 6 Kategorien ausgezeichnet. In der Spielfilm-Kino-Kategorie hat der Film in einem Land, das es nicht mehr gibt, den Preis geholt. Ein Ausschnitt daraus mit Audiodeskription.
Ein Lichtspot erhält die Kulissen mit den Plattenbauten. Ein Blick von hinten auf den Kopf einer Person unter einem Schleier. Langsam tritt das Model in einem weißen Brautkleid und mit ellenbogenlangen Handschuhen auf die Bühne.
Elrun Götte hat den Film in einem Land, das es nicht mehr gibt, gedreht. Jette Förster gehört zur Jury und zum Präsidium des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, der die Hörfilmpreise verleiht. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Was ist an der Hörfilmfassung von In einem Land, das es nicht mehr gibt, besonders gelungen?
Besonders gelungen in diesem Film ist, dass die Audiodeskription uns auch mit der Wortwahl in die Zeit holt, in der der Film spielt. Weiterhin besonders gelungen ist die Stimmungslagen, die übers Bild eigentlich transportiert wird, auch über die Audiodeskription wiederzugeben und durchaus Beklemmungen, Verwirrungen, Schockierungen, die Gefühle, die gezeigt werden, tatsächlich auch so zu transportieren, dass ich es sofort umsetzen kann. Warum guckt jemand wie, so, wohin, was ist wie, wann wird wer wie beobachtet, wo lauert wieder jemand, weil man eventuell gegen das System verstößt. Also dieses Gesamtsetting wird super gut im Moment auf den Punkt gebracht. Und das Gute ist auch, man muss es nicht 5, 6, 7 Mal gucken und studieren, bis man es begriffen hat in Kombination mit Film. Es passiert im Moment. Ich bin genauso wie der Sehende live dabei und kann mir mein Empfinden in dem Moment geben, das, was mir der Film transportieren möchte.
Also es ist schon so, dass schlussendlich die Tonspur den Ausschlag bei der Preisentscheidung gibt. Oder geht es doch auch um den Film, den ganzen Film an sich?
Es geht schon um die Audiodeskription, weil die letztlich das Bild, was das sehende Auge wahrnimmt, mir versucht rüberzubringen, dass ich in dem Moment genau wie der Sehende teilhaben kann an dem Film und nicht durch jemanden, der neben mir sitzt und irgendwas flüstert aufgrund seines Erlebens im Film, sondern eine professionelle Stimme sagt mir unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, was da wie passiert, sodass ich es ganz alleine erleben kann und alleine entscheiden kann, ob ich weinen oder lachen möchte in dem Moment und nicht beeinflusst bin von irgendjemandem, der es rechts und links laienhaft mir erzählt.
Audiodeskription bedeutet Bildbeschreibung, also die in den Dialogpausen ja eingesprochen wird. Was sind die Herausforderungen dieser Disziplin, kann man ja sagen?
Tatsächlich, es in den Dialogpausen zu platzieren und dann die eigentliche Handlung auch noch so auf den Punkt zu bringen, dass mir nichts verloren geht. Tatsächlich soll Bild Stimmung transportieren, auch das noch mit rüberzubringen. Es ist ja nicht schlichtweg eine Kulisse zu beschreiben, sofern die handlungsrelevant ist, sondern auch die Stimmung, das Bild, den Menschen. Es kommt ja aufs Gesamtpaket an in dem Moment und vor allem ist auch wichtig zu verstehen, was muss ich denn sagen? Was ist denn wichtig überhaupt? Das Handlungsrelevante ist hier so das entscheidende Kriterium. Das muss mit im Fokus sein.
In der Preisjury kommen Menschen mit und ohne Sehbehinderung zusammen. Sie, Frau Förster, gehören zu den Nichtsehenden. Wie klappt das mit der gemeinschaftlichen Arbeit?
Hervorragend. Ich bin jetzt im zweiten Jahr in der Jury und ich erlebe unsere Gespräche da sehr auf Augenhöhe. Wir sprechen zusammen, wie erlebt der Sehende das Transportierte und auch dann mit dem vielleicht nicht immer generellen Zugang zur Audiodeskription mit uns Menschen, die ausschließlich Audiodeskription nutzen, sofern wir das tun, in Zusammenhang mit dem, dass wir das Bild nicht sehen. Und da entsteht halt was, ne? Der Sehende, der was transportiert bekommt und wir über die Audiodeskription und können wir dann wieder wiedergeben, ja, das passiert. Da sind wir auf einer Linie unterwegs, das sehen wir auf allen Kanälen ganz gleich transportiert und dann finden wir uns und es gibt dann Diskussionen, weil man natürlich bestimmte Dinge auch anders empfinden darf. Manchmal sagt man auch, also das Wort finde ich jetzt völlig unglücklich gewählt in der Audiodeskription und das vermisst mir eigentlich alles. Und ein anderer sagt, nee, für mich war das genau das richtige Wort.
Ja, die Audiodeskription wurde in den USA entwickelt. Es gab dort sicherlich immer einen Vorsprung und ich nehme an, Deutschland hat inzwischen aufgeholt. Wissen Sie, wie Deutschland im internationalen Vergleich abschneidet?
Insofern, als dass wir zumindest mal im öffentlich-rechtlichen Bereich in der Primetime uns mittlerweile mit Audiodeskription erfreuen dürfen. Bei den privaten Sendern gibt es so App-Lösungen für ganz, ganz vereinzelte Eigenproduktionen, aber nicht für alle Fremdproduktionen, die ausgestrahlt werden. Da haben wir eigentlich keinerlei Audiodeskription. Wir haben im Streaming-Bereich doch durchaus eine hohe Anzahl an Audiodeskriptionen. Da guckt man dann aber auch wieder, aus welchem Land, wo kommt es denn eigentlich her? Ja, die Streaming-Anbieter, wo, wenn Sie schon sagen, die USA, da liegt halt im Mutterhaus dann ein anderer Grundgedanke zur Bereitstellung von Audiodeskription. Und ja, ich finde, wir sind schon ganz gut unterwegs. Luft nach oben ist da. All das darf auch absolut nicht weniger werden. Es ist aber auch spürbar, dass es mehr wird. Also wir sind auf einem guten Weg. Und wenn wir uns jetzt noch trauen, das ganzheitlich durchzusetzen und auch noch mehr Produktionen auch im Kino bereitstellen, wenn wir da sozusagen im Filmfördergesetz mit berücksichtigt werden würden, zukünftig auch noch für diesen Bereich, dann sind wir schon noch wieder ein ganzes Schrittchen weiter und auf einem guten Weg.
Seit Wochen werden die Vorzüge der künstlichen Intelligenz diskutiert und auch die langfristigen Umwälzungen unseres Alltags durch die KI. Könnte die vielleicht helfen, mehr Hörfilme für Blinde und Sehbehinderte zu ermöglichen?
Wenn die geeicht ist auf die Kriterien und dann das Abmischverhältnis nach der Textung und dem Aufsprechen und dann noch dem Abmischen mit dem eigentlichen Filmton, weil der darf nicht verloren gehen. Wenn das alles funktioniert, dann könnte das durchaus mal eine Lösung werden.
In Berlin ist zum 21. Mal der Hörfilmpreis in 6 Kategorien verliehen worden. In der Kategorie Kino hat der Film von Elrun Götte In einem Land, das es nicht mehr gibt, gewonnen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat den Preis gestiftet. Jette Förster gehört zum Präsidium. Nächstes Jahr wird sie den Juryvorsitz übernehmen. Dankeschön für Ihre Zeit und schönes Weiterfeiern noch.
Vielen Dank.
Keine 9 Jahre sind seit dem ersten Besuch im Büro des italienischen Architekten Renzo Piano vergangen und heute nun wird das vom Piano gebaute Kunstmuseum Istanbul Modern offiziell eingeweiht. Es liegt an einer Uferpromenade im geschichtsträchtigen Stadtteil Karaköy. Der Bosporus und das Goldene Horn treffen dort aufeinander. Der Kunstkritiker Ingo Arendt besucht regelmäßig die Kunstbiennalen der Stadt, er kennt die Galerieszene und türkische Kunstschaffende. Es lag also nahe, dass er zu Feier des neuen Museums nach Istanbul reisen würde. Und nun sind wir mit ihm verbunden. Herr Arendt, wie wichtig ist die Gründung dieses Museums für Künstler und Künstlerinnen, aber nicht nur für Sie, auch für die Bürger der Türkei?
Naja, es ist keine Gründung, es ist eigentlich eine Neueröffnung. Das Haus hat nämlich 2004 eröffnet in einer Lagerhalle des alten Istanbuler Hafens, genannt Antrepo damals. Ein Jahr zuvor hatte die 8. Istanbul-Biennale stattgefunden und man fand die Räumlichkeiten in diesen etwas heruntergekommenen Lagerhallen so attraktiv, dass man sagte, man will da jetzt ein Museum bauen. Damals wollte die Türkei auch noch in die EU und so ein Museum, was Stadt ja eigentlich hat, oder jede Megalopolis sozusagen, war eine Maßnahme, auch den EU-Erwartungen sozusagen kulturell zu entsprechen. Erbaut hat es aber jetzt nicht der Staat, sondern es wurde von der Unternehmerfamilie Eczacıbaşı erbaut. Das Istanbul Modern ist also eine private Gründung. Und Bülent Eczacıbaşı, der Chef des Konzerns, und seine Frau Oya, die die Direktorin des Hauses ist, die waren von ihren Besuchen in Paris vom Centre Pompidou so begeistert und wollten etwas Ähnliches in Istanbul auch haben. 4 Jahre war es jetzt während des Neubaus in einem alten historischen Gebäude im Stadtteil Beyoğlu untergebracht. Und wenn Sie nach der Bedeutung fragen, es war schon bisher so eine Art Leuchtturm einer aufgeklärten Öffentlichkeit in der Türkei, ein Freiraum des Denkens und des Betrachtens. Und nach den Wahlen in der Türkei wird es nun noch mal wichtiger, würde ich sagen.
Das Museum für zeitgenössische Kunst ist Renzo Pianos erstes Projekt in der Türkei. Er hat viel Erfahrung im Bauen von Museen. Was für Räume hat er geschaffen und wie sieht der Bau insgesamt aus?
Naja, das alte Museum war ja denkbar simpel. Es war ein altes Warenlager in diesem Hafen, sah aus wie ein rechteckiger Schuhkarton. Man ging auf so einer Freitreppe hinauf. Das neue Haus ist auch ein Rechteck geblieben, jetzt allerdings dreistöckig, hat rund 10.500 Quadratmeter, 2.000 mehr als zuvor, und liegt eben in dem Galataport genannten riesigen Touristenzentrum, das diesen alten Hafen ersetzt hat. Erinnert so ein bisschen an eine Dubaier Shopping Mall. Vor dem Gebäude lag heute den ganzen Tag ein riesiger Kreuzfahrtschiff und da strömen also die Touristen an Land. Das Besondere an diesem Haus ist, dass es erdbebensicher ist. Es ist mit einem sogenannten Brace Frame System ausgestattet. Die Betonwände sind mit diagonalen Stahlstreben abgesichert, die auch maximale Erdbebenstärken abpuffern können. Das Haus nimmt also die industrielle Architektur des Vorgängersbaus auf und des Platzes, erinnert so ein bisschen an das Centre Pompidou, ist kein sehr spektakuläres, sondern ein sehr zurückgenommenes, sachliches Gebäude. Also der Renzo Piano muss hier nicht mit seinem Können unbedingt auftrumpfen. Es besteht aus Beton, Stahl und Glas, maximal transparent, sowohl durch die Glasscheiben Blick auf den Tophane-Park auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf das Marmara-Meer. Die Fassade besteht so aus einer Abfolge von 3D geformten Aluminiumplatten, die im wechselnden Sonnenlicht so eine schimmernde, irisierende Hülle bilden und an Fischschuppen erinnern. Und es gibt auch etwas ganz Besonderes, eine einzigartige Aussichtsterrasse auf der Spitze des Gebäudes. Und diese Aussichtsterrasse, die schwebt über einem flachen Wasserbecken, die das gesamte Dach bedeckt und bietet einen 360-Grad-Blick auf den Bosporus und die Stadt. Und Renzo Piano wollte, wie er heute Morgen auf der Pressekonferenz sagte, eben Istanbul direkt mit dem Wasser verbinden. Und dann gibt es natürlich noch die üblichen Sachen, Auditorium, Kino, Bibliothek, Shop und viele Räume für die Vermittlungsarbeit.
Wir hören jetzt gerade große Geräusche im Hintergrund. Ist das ein Muezzin vielleicht sogar?
Ja, leider ein Muezzin.
Dann schauen wir jetzt mal auf die Innenräume. Wie ist die Ausstellung im Istanbul Modern denn aufgebaut?
Ja, Frau Brinkmann, sie ist eigentlich so ähnlich ausgebaut wie im alten Haus. Es gibt so eine permanente Dauerausstellung, die Aufgabe hat, die Entwicklung der Sammlung und auch der türkischen Kunst von 1945 bis heute nachzuzeichnen. Und die Werke dieser Sammlung, die wurden aber auch noch nie so ausführlich gezeigt. Insgesamt 280 Werke von 110 KünstlerInnen sind ausgezählt. Man sieht beispielsweise eines der ersten abstrakten Bilder der modernen türkischen Malerei von dem 21 geborenen Maler Nejat Meli Devrim, Abstract Composition. Dann folgt die Periode der Homeland Tours. Künstler der Neuen Republik entdecken in den 50er und 60er Jahren von der CHP Volkspartei inspiriert anatolische Kernland für sich, ziehen raus, porträtieren Bauer, gibt es also wieder sozusagen eine zurück zur Figuration. Es schließt dann auf zur Gegenwart. In der Sammlung ist beispielsweise die erste Videoarbeit der türkischen Gegenwartskunst zu sehen, The Headless Woman or the Belly Dance, der 1938 geborenen Künstlerin Nil Yalta. Es ist entstanden, diese Arbeit, im Jahr 1974. Man sieht den Bauch der Künstlerin, auf dem sie einen orientalismuskritischen Text aufgetragen hat. Und die Ausstellung endet mit einer Arbeit von Refik Anadol, dem 1985 geborenen Medienkünstler, der gerade in den USA große Erfolge feiert mit den Werken, die er mit Artificial Intelligence konstruiert hat. Die Arbeit, die er hier in Istanbul ausstellt, nennt sich Infinity Room Bosphorus, ist eine ortsspezifische Installation, die auf Echtzeit-Umweltdaten des Bosporus basiert. Zusätzlich gibt es eine Fotoausstellung, die die Entwicklung des Gebäudes dokumentiert, eine Fotoausstellung von dem bedeutendsten türkischen Filmregisseur Nuri Bilge Ceylan und, was besonders ist, eine Ausstellung von 17 zeitgenössischen KünstlerInnen aus der Türkei, Always Here heißt die.
Kunstschaffende haben in der Türkei keinen einfachen Stand. Sie arbeiten in einem großen Spannungsfeld. Das Land ist politisch gespalten. Was für ein Signal geht von der Neueröffnung eines Museums für moderne Kunst aus?
Ja, das Istanbul Modern ist natürlich ein großbürgerliches Elitenprojekt. Da sind die politischen Signale naturgemäß verhalten. Das war auch bisher schon so. Aber insgesamt ist es eben schon ein Signal und ein, wie soll ich sagen, Symbolbau für die säkulare Moderne, die manche in der Türkei als bedroht ansehen. Und die politische Bedeutung liegt einerseits darin, dass es eine kulturpolitische Kompensationsleistung ist. Es ersetzt nämlich die staatliche Kunst- und Kulturpolitik. Es gibt in dem Sinne keine nennenswerte Außenpolitik des türkischen Kunstministeriums, der beispielsweise Bilder zeitgenössischer Künstler auskauft, wie bei uns in Deutschland. Und das Museum hat also insofern eine politische Aufgabe, als es das kulturelle Erbe sichert. Denn das Museum ist eben einer der wichtigsten Sammler der türkischen Kunst seit 1945. Und wenn eben Bülent und Oya Çağcı, dass sie das nicht gesammelt hätten, ist vielleicht verloren gegangen. Und dass das Museum als eine der Eröffnungsausstellungen diese Ausstellung mit den 17 Künstlerinnen gemacht hat, ist natürlich in einem Land, das aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist und regelmäßig seine Demonstration zum Dauntag verbietet, natürlich ein indirektes Signal. Und man sieht dann eben gleich zu Beginn dieser Ausstellung eine Textilarbeit der Künstlerin Güneş Terkol aus dem Jahr 2013, also dem Gezi-Jahr, auf dem Frauen mit Plakaten für ihre Rechte protestieren. Ich komme ja gerade von der Eröffnungsfeier und da hat auch der Istanbuler Oberbürgermeister İmamoğlu von der oppositionellen CH-Partei viel Beifall für seine etwas indirekte Äußerung erhalten. In Zeiten der Not, liebe Leute, da sollten Sie zur Kunst gehen. Also auch das war so ein indirektes politisches Signal.
In Istanbul ist nach einem Entwurf von Renzo Piano das erste moderne Kunstmuseum der Türkei neu eröffnet worden. Ingo Ahren war bei der Einweihung des Istanbul Modern und hat uns dessen Bedeutung für die Gegenwartskunst und die Künstler und Künstlerinnen geschildert. Dafür besten Dank.
Gerne.
Zentralbild, das war der Name der staatlichen Fotoagentur der DDR und der Name benennt zugleich die Perspektive, aus der Bilder vom sozialistischen Staat gemacht werden sollen. Es geht um offizielle Darstellung und damit auch um Propaganda. In diesen Tagen geht eine Web-Dokumentation online, die aus einer anderen Perspektive auf das Leben in der DDR schauen will. Auf dem Portal Dezentralbild wird in privaten Fotoalben von Leuten geblättert, die aus Vietnam, Mosambik oder Angola in die DDR gekommen waren. Matthias Dell hat sich das Webportal über migrantisches Leben in der DDR angeschaut und mit den Macherinnen gesprochen.
Zusammengestellt hat das meine Mutter. Das ist ganz liebevoll gemacht mit diesen ganzen Fotos und Erinnerungen.
Daniel Starosta blättert in einem Album mit Fotos aus der Kindheit. Starosta wird im sächsischen Freital geboren, als Kind einer weißen deutschen Mutter und eines Vaters, der 1962 als Vertragsarbeiter aus der Mongolei in die DDR kam.
Der ist 1964 im Winter zurück und meine Mutter entschließt sich nicht nachzureisen. Das bedeutet eine fast lebenslange Trennung. Ja, ich wäre so ohne Vater groß.
Daniel Starosta ist einer von 30 Menschen, die für die Webdokumentation Dezentralbild ihre privaten Fotoalben geöffnet haben. Finanziert von Stiftungen haben die Journalistin Julia Oelkers und die Historikerin Isabel Enzenbach aus Berlin 3 Jahre lang daran gearbeitet. Dezentralbild ist keine wissenschaftliche Arbeit, hat aber einen solchen Hintergrund. Historikerin Enzenbach:
Die Visual History folgte auf die Oral History, also dem Sprechen mit Zeitzeugen und eben mehr einer Alltagsgeschichte, also zu versuchen, über Gespräche und so wie wir jetzt über Fotos und private Fotos einen besseren Zugang zum Alltag von Leuten zu kriegen und von Leuten, die jetzt eben nicht normalerweise in den Archiven schriftliche Dokumente hinterlassen, wie Politiker, sondern ja, deren Quellen oft mit der Zeit verloren gehen.
Es geht ums Festhalten und Erinnern. Dabei sind die privaten Bilder zu verschiedenen Zwecken entstanden. Daniel Starosta:
Dann gibt es sehr viele Bilder mit meiner Oma oder Tante. Und es gibt sehr viele Einzelbilder. Das hat auch den Grund, dass diese Einzelbilder verschickt werden. An meinen Vater.
Oder familiäre Anlässe, wie Geburtstage, Urlaube, Ausflüge. Ereignisse, an denen alle gut aussehen wollen. Projektleiterin Enzenbach.
Und dann gibt es aber Fotos, die sagen schon was über die Migration in die DDR aus. Also wenn man sieht, wie wichtig die Gruppe ist oder bei der Arbeit, wie oft die Arbeit schmutzig ist und in der Schwerindustrie ist. Oder dass man manchmal sehen kann, dass es die Leute oft unter sich sind. Oder eben, wenn sie Freunde hatten, deutsche Freunde, dass die wichtig sind und dann man auch Fotos von denen aufhebt.
Neben den Fotos gibt es biografische Texte und Filmclips, in denen die Menschen sich erinnern. Die Erfahrung von Rassismus und struktureller, staatlich gewollter Ausgrenzung grundiert alle Geschichten. Zugleich will Dezentralbild zeigen, wie das private Leben unter diesen Bedingungen aussah. Als Beitrag zur Differenzierung, wenn etwa Augusto Jone Munjunga erklärt, warum er als angolanischer Vertragsarbeiter auf einem Bild eine in der DDR begehrte Adidas-Jacke trägt.
Ja, warum Adidas? Ja, Adidas, weil wir haben zusammen mit den polnischen Leuten gearbeitet. Die DDR-Bürger konnten sowas nicht wo kaufen. Das in der DDR gab es keine, aber in Polen. Und dann haben wir den so bei Polen gekauft.
Der Kontakt zu den polnischen Kollegen im Schlachthof von Eberswalde sorgt für gewisse Vorteile. Die Behandlung ist dennoch ungleich.
Die Polnischen haben mehr Geld verdient als wir, aber die gleiche Arbeit. Also wir haben gearbeitet, die gleiche Arbeiten, andere haben gute Geld und wir nicht.
Was zu einem Arbeitskampf führt.
Da haben wir gesagt, nein, so geht es nicht. Streit. Und in dieser Zeit in der DDR war verboten, total verboten. Aber die sind gekommen, die Polizei, und dann haben wir ein paar Leute mitgenommen, sind in Angola zurück.
Weil die Hälfte der interviewten Personen heute wieder im Herkunftsland lebt, ist die Webdokumentation viersprachig. Die Leute zu finden, hat über persönliche Kontakte, Vertrauen und Empfehlung funktioniert, sagt Projektleiterin Oelkers.
Und in den Herkunftsländern sind die Menschen, die in der DDR waren, oft auch untereinander durchaus noch verknüpft und haben Kontakte. Und wenn man da anfängt zu fragen, wen kennst du noch, wen könnte ich noch fragen, dann kommt man so ganz gut durch die Community, aber sonst kommt man da nicht besonders weit.
Die digitalen Dokumente von Dezentralbild werden im DOMIT aufgehoben, dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration nach Deutschland in Köln. Das offen zugängliche Webportal soll sich derweil eifriger Nutzung erfreuen. Wie beim ähnlich gelagerten Vorgängerprojekt, in dem Migration in die DDR auch schon eine Rolle spielte. Julia Oelkers.
Das ist, glaube ich, mittlerweile zu so einem Standardwerk geworden. Also es wird unheimlich oft verlinkt, es wird sehr oft zitiert, es wird in der wissenschaftlichen Forschung oder in der Recherche irgendwie verwendet, es wird in Ausstellungen gezeigt.
Matthias Dell hat die neue Dokumentation Dezentralbild vorgestellt. Am Donnerstag wird sie im Netz freigeschaltet. Und wer ihren Start feiern möchte, der sollte sich zum Roten Salon der Berliner Volksbühne aufmachen.
Die National Portrait Gallery in London ist nach dreijähriger Renovierung wieder eröffnet worden. Das Museum, das ausschließlich Porträtbildern gewidmet ist, wurde in den vergangenen Jahren für 41,3 Millionen Pfund, umgerechnet gut 48 Millionen Euro, neu gestaltet. Bei der Wiedereröffnung waren heute Abend Prinzessin Kate als Schirmherrin des Museums und Sir Paul McCartney anwesend. Der Ex-Beatle zeigt in der National Portrait Gallery ab kommender Woche Fotografien, die er in den Jahren 1963 und 64 machte. Eröffnet wurde das Museum im Jahr 1856. In der Hauptsammlung der National Portrait Gallery befinden sich mehr als 11.000 Porträts bedeutender Persönlichkeiten Großbritanniens. Die Band Rammstein kommt Mitte Juli für 3 Konzerte nach Berlin und alle Shows im Olympiastadion sind ausverkauft. Doch gegen die Konzerte regt sich Widerstand. 2 Petitionen haben zusammen mittlerweile fast 100.000 Unterschriften. Die eine Petition heißt »Keine Bühne für Rammstein«, die andere »Stoppt die Rammstein-Konzerte«. Die Gruppe steht wegen der Vorwürfe mehrerer Frauen gegen Sänger Till Lindemann in der Kritik. Bislang gilt die Unschuldsvermutung. Beide Petitionen richten sich an politisch Verantwortliche, darunter der Berliner Kultursenator Cialo, Bürgermeister Wegner und Innensenatorin Spranger. Diese sagte dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, sie können nur bei Liegenschaften einschreiten, die direkt von ihrer Senatsverwaltung verwaltet würden. Das sei beim Olympiastadion nicht der Fall. Der Umbau der Komischen Oper Berlin wird deutlich teurer als bisher geplant. Nach einer technisch-wirtschaftlichen Prüfung rechnet die Kulturverwaltung nun mit einem Finanzbedarf von rund 478 Millionen Euro. Zuletzt waren für das Projekt 41 Millionen weniger kalkuliert worden. Grund für die fast 10-prozentige Steigerung seien vor allem höhere Baukosten, heißt es in einer Mitteilung. Die von einem Antisemitismus-Skandal überschattete Documenta 15 hat ihr Budget eingehalten. Das teilte die tragende Gesellschaft in Kassel mit. Die Documenta im vergangenen Jahr war von der indonesischen Kuratorengruppe Ruan Grupa geleitet worden. Wegen antisemitischer Bildmotive und dem Umgang der Leitung damit hatte sie zu heftigen Debatten geführt. Der amtierende Geschäftsführer Andreas Hoffmann sagte, als Reaktion darauf werde die Organisation der Documenta nun weiter entwickelt. Für die Documenta 16 im kommenden Jahr soll die künstlerische Leitung zur Jahreswende bekannt gegeben werden. In Österreich wird ein neuer Fotografiepreis ausgeschrieben. Er soll an das Schaffen der Fotografin Elfriede Melcher erinnern und wurde von ihrer Erbengemeinschaft ins Leben gerufen. Die Auszeichnung ist mit 7.000 Euro dotiert und wird zum ersten Mal im Frühjahr des kommenden Jahres verliehen. Melcher zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der österreichischen Fotografie. Silke Hane.
Ausgezeichnet werden soll laut der Erbengemeinschaft von Melcher das medienspezifisch Eigentliche der Fotografie. Die Auszeichnung unterliegt keiner Altersgrenze und soll im Zweijahresrhythmus vergeben werden, mindestens bis zum Jahr 2036. Zum Preisgeld zusätzlich soll dem Preisträger oder der Preisträgerin eine Ausstellung gewidmet werden. Finanziert werden die Preisgelder aus dem Nachlass von Elfriede Melcher. Die Fotografin war im Oktober 2020 verstorben.
Silke Hane berichtete.
Und das waren die Kulturnachrichten von Viktoria Eglau. Spaltungen überwinden, das war das Motto des diesjährigen Global Media Forum der Deutschen Welle. Und natürlich berührt das Motto die Grundfrage, wie Journalismus helfen kann, Spaltungen zu überwinden. Aus mehr als 120 Ländern waren Teilnehmer nach Bonn gekommen, um Fragen zum Umgang mit dem Klimawandel, mit Algorithmen und Zensur zu diskutieren. Auch das Verhältnis von Publikum und Presse war Thema eines Panels. Der freischaffende Journalist Bartholomäus Laffert hat daran teilgenommen. Er ist Mitglied des Selbstlaut-Kollektivs, das schwerpunktmäßig über Migration, Flüchtlingsbewegungen und die EU-Außengrenzen berichtet. Guten Abend, Herr Laffert.
Guten Abend.
Krise, welche Krise? Diese Frage stand über Ihrer Veranstaltung. Ausgangspunkt war die Annahme, dass all die täglich auf uns niederprasselnden schlechten Nachrichten das Publikum ängstigen und lähmen. Das ist aber gleichzeitig Antworten und Lösungen für die drängenden Fragen verlangt. Journalismus muss darauf reagieren. Aber zunächst mal, sehen Sie diese Krise auch oder überhaupt?
Ich persönlich finde es schwer zu sagen und es war auch heute Abend irgendwie schwer zu sehen. Es gab so eine Publikumsumfrage, wo gefragt wurde, leisten die Medien einen Beitrag dazu, dass die Leute krisenmüde werden, ja oder nein? Und das war irgendwie fast 50-50. Und die Frage ist, inwieweit wir als Journalisten, Journalistinnen uns daran orientieren müssen und sollen, wenn wir über Krisen, Kriege berichten, ob dann wirklich der Maßstab ist, ist das Interesse des Publikums da? Was, glaube ich, de facto der Fall ist. Oder sollte man auch sagen, wir haben irgendwie eine andere Verantwortung, die irgendwie darüber hinausgeht, irgendwie das Publikum zu befriedigen. Und zwar irgendwie so eine Art von, der Caroline Emke würde sagen, Zeugenschaft oder ein historisches Dokumentieren.
Also eine Pflicht zur Dokumentation auch. Genau. Trotzdem muss man ja sagen, man muss diese Berichte über Kriege und Krisen verkraften. Sollten die vielleicht besser dosiert werden oder was könnte denn anders gemacht werden?
Ich glaube durchaus, dass besser dosiert werden könnte, dass irgendwie ausgeglichener berichtet werden könnte über unterschiedliche Sachen und dass vor allem auch nicht über, also was ich derzeit sehe, ist so einen großen Bias wie über unterschiedliche Dinge berichtet wird. Über all die einzelnen Dinge wird als Verbrechen berichtet, wie zum Beispiel den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Über andere Dinge wird als Unglück berichtet. Das sind jetzt vor allem Themen, über die ich und meine Kollegin im Kollektiv auch berichten, ist so EU-Außengrenze. Wenn wir sehen, irgendwie, dass ein Schiff mit 550 Menschen gesunken ist oder sogar mehr Menschen, 550 werden vermisst, dann wird darüber als Unglück berichtet und dann das entfremdet so etwas von den Hörerinnen und Hörern und die wissen gar nicht so, was sie genau damit zu tun haben, wohin es irgendwie viel nahbarer ist, wenn wir irgendwie über den Krieg in der Ukraine berichten und davon hören, weil wir uns auf der richtigen Seite wählen sozusagen.
Wenn Sie, Herr Laffert, in Krisenregionen wie Äthiopien oder Syrien unterwegs sind, dahin aufbrechen, überlegen Sie sich schon während der Recherche, wie Sie das Erfahrene einem Publikum hierzulande nahe bringen können oder passiert das erst nach der Rückkehr?
Ich glaube, das passiert sowohl da, also sowohl zuvor und dann verwerfe ich das dreimal, viermal, fünfmal und dann passiert es wiederum nach der Rückkehr. Ich glaube, wie schon eben angesprochen, was ich schon versuche, bestmöglich zu machen, dass es nicht nur irgendwie Bilder sind, die irgendwie weggeklickt werden und das ist das nächste Unglück im Sudan, in Syrien, in Jemen und so weiter und so fort, zu schauen, wie kann ich die Brücke schlagen zu dem Publikum hier? Wie kann ich die Verbindung nach Europa schlagen und schauen so, welche Verantwortung oder Mitverantwortung tragen auch die EU-Staaten, auch die deutsche Bundesregierung für zum Beispiel gewisse Fluchtbewegungen, um das nicht nur also als singuläres Unglück stehen zu lassen, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben und dann einfach weiterwischen und dann kommt das Nächste. Weil was wir in der Vergangenheit, glaube ich, gesehen haben, ist, dass nur weil es irgendwie traurige Bilder gibt und das ist jetzt egal, ob an der Grenze zwischen USA und Mexiko oder von den Toten im Mittelmeer, dass daraus nicht politisches Handeln abgeleitet werden kann, solange man das nicht irgendwie gegenschneidet und sagt, so diese Politik führt dazu. Und ich glaube, das irgendwie viel mehr in den Blick zu nehmen, was die Mitpanelistin heute, Afua Hirsch, die auch da war, mal in einem Essay geschrieben hat über den Tod von George Floyd, dass sie gesagt hat, wir brauchen jetzt keine Deeskalation, we need to dismantle, also die Machtstrukturen, die dem zugrunde liegen, aufzuzeigen, anstatt einfach zu sagen, okay, die Leute sollen jetzt alle wieder nach Hause gehen und ruhig sein.
Wie war denn das überhaupt? Mit Ihnen saß ja heute unter anderem ein Journalist und Sicherheitsexperte aus Mexiko auf dem Podium. Die amerikanische Kollegin haben Sie eben erwähnt. Auch eine britische Fernsehjournalistin und Bestsellerautorin. Unterscheiden sich deren Positionen sehr?
Ich glaube, worin wir uns alle einig waren und wo die anderen noch viel mehr darüber gesprochen haben, war so den Fakt von, wie können wir News anders aufbereiten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich sehr in klassischen Medien verhaftet bin, wie Radio- und Printmedien und weniger jetzt auf TikTok und Instagram unterwegs. Also auch so diese Frage, wie können wir ein jüngeres Publikum ansprechen, dass die auch interessiert sind, aber denen das vielleicht einfach zu langweilig ist, was wir irgendwie in traditionellen Medien machen. Und was auf jeden Fall auch interessant war diese Debatte um Objektivität aufzumachen und zu fragen, so gibt es sowas wie Objektivität, wo wir uns, glaube ich, alle auf dem Podium einig waren, dass es die nicht so wirklich gibt, dass es die nie wirklich gab und dass es so ein Trugschluss ist zu sagen, so ich berichte von irgendeiner gewissen Position aus objektiv, sondern dass wir immer oder dass wir viel mehr Transparenz brauchen. So wie verorten wir uns selber und wie kommen wir an unsere News, an unsere Geschichten? Wie gehen wir dabei vor, anstatt zu sagen, okay, das ist objektiv und das ist nicht objektiv?
Die Deutsche Welle in Bonn hatte zu einer internationalen Medienkonferenz eingeladen. Overcoming Divisions, Spaltung überwinden, war das Generalthema. Über die Fragen, die sich daran knüpfen, habe ich mit dem Journalisten Bartholomäus Laffert gesprochen. Besten Dank, Herr Laffert.
Vielen Dank Ihnen. Schönen Abend.
Ja, Ihnen auch. Wie soll man jungen Menschen, die andere sehen, hören, lernen und auch Spielerfahrungen haben als Generation vor ihnen, Geschichte vermitteln? Welche Beispiele braucht es, um allgemeingültige Aussagen nachvollziehbar zu illustrieren? Und wie lassen sich Zeitzeugen ersetzen, wenn diese nicht länger in Schulen auftreten und sprechen können? Nicht nur Geschichtslehrer zerbrechen sich die Köpfe darüber, auch Ausstellungsmacher und Stiftungen, die Geschichte vermitteln wollen. DDR-Geschichte zum Beispiel. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war dabei, als heute in Erfurt eine interaktive Graphic Novel präsentiert wurde, die mit echten Lebensgeschichten arbeitet.
Zur Musik taucht das gezeichnete Bild einer jungen Frau auf dem Bildschirm auf. Caro heißt sie, um die 20 Jahre alt. Weißer Kragen, Pagenschnitt. Beim Klicken auf Weiter kommt ein Sprecher dazu.
Früher hast du allein in der Scheune getanzt, so wild du konntest. Damals im Dorf der Eltern. Wenn du es nicht mehr ausgehalten hast, die Strenge, die Enge, die Ignoranz. Heute wirst du manchmal für eine Sekunde ganz still. Das ist keine Angst, das ist Wut.
Das Bild wechselt. Die junge Frau sitzt an einer Schreibmaschine, hackt die Worte in die Tasten. Wir fordern, gehört zu werden. Wir fordern, frei zu sein, nicht vogelfrei. Die Geschichte hat eine reale Vorlage. Die Erfurterin Gabi Stötzer hat 1975 dagegen protestiert, dass ihre Kommilitonin exmatrikuliert wurde, hat Unterschriften gesammelt.
Eure Professoren sind Kleingeister. Sie haben dich sowieso schon auf dem Kieker, weil du die Klappe nicht halten kannst. Wenn sie dich hier mit der Petition erwischen, bekommst du richtig Ärger, das weißt du. Manchmal fühlt sich dein Leben an wie ein Agentenfilm. Jetzt zum Beispiel. Jeder hier könnte ein Spion sein.
Nun kann sich der Spieler entscheiden zwischen setz doch nicht alles aufs Spiel und wenn schon, du hast keine Angst. Es sind Entscheidungen, die Gabi Stötzer 1975 und immer wieder im Leben treffen musste. Oft im Widerspruch zur SED-Linie. Und die sie am Ende ins Gefängnis brachten. Heute sind diese Entscheidungen ein Spiel, eine interaktive Graphic Novel. Präsentiert in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt. Mit dabei sind Schüler der Kaleidoskop-Gemeinschaftsschule in Jena, die das Spiel schon vorab testen konnten. Wie auch Lawrence Köster.
Ich finde das Spiel an sich finde ich auch mega cool. Allein schon durch diese Möglichkeiten, dass man Multiple Choice hat. Dass man halt sich mehrere Wege aussuchen kann und halt auch die Zeitzeugen dazugeschaltet werden. Dass man halt wirklich diesen Hintergrund hat, dass es wirklich passiert. Dass diese Diktatur wirklich so da war und das wirklich passiert ist.
Aber der 16-Jährige hat auch was zu kritisieren. Wenn jeder an seinem Computer sitze, fehle...
Dass man sich auch mal zum Beispiel über den Weg unterhält oder darüber diskutiert, was man jetzt gewählt hätte an diesem Punkt.
An der Stelle springt Gabi Stötzer ein. Die Zeitzeugin, die Caro heißt im Spiel. Die Schüler könnten doch auch gemeinsam spielen.
Und ihr stimmt ab, rechts oder links, wo gehen wir jetzt lang? Das als gemeinschaftlichen Weg. Ich meine, ich finde schon so, the show must go on, ja, und das ist die Idee. Ich finde es auch sehr schön, das Spiel, weil es einfach ein Spiel ist. Und dass wir begreifen, in unserem Leben haben wir immer mal eine Rolle. Und da kommen wir auch nicht raus, aber die machen wir erstmal fertig, ja. Und dann kann man sich überlegen, gehe ich in die nächste Rolle? Und dass man also das ganze Leben so ein bisschen als Tanz oder als Möglichkeit sieht, ja. Dass man nicht an einer einzigen Situation stirbt, ja. Und dass man sich immer überlegt, wie geht's jetzt weiter.
Vier Zeitzeugen sind es, die in der interaktiven Graphic Novel auftauchen. Alle waren in den 60er, 70er und 80er Jahren im Konflikt mit dem SED-Staat. Drei von ihnen waren im Gefängnis für Entscheidungen, die sie als Jugendliche, als junge Menschen getroffen haben. Der Hauptautor der Geschichte, Martin Becker vom Ausstellungsbüro Musealis, erklärt, warum er sie für prädestiniert hält, unter einem anderen Namen mit einer verdichteten Geschichte für viele zu stehen.
Ganz einfach, weil wir glauben, dass man eine Diktatur am allerbesten von den Rändern her verstehen kann. Das heißt, auch mit Blick auf die Geschichte der Menschen, die eigentlich ja auch nur ein normales Leben leben wollten, aber dann eben mit diesem Staat immer wieder in Konflikt geraten sind. Insofern letztlich erzählen wir ja normale Lebensgeschichten in Anführungszeichen, die aber dann natürlich Brüche bekommen durch die Konfrontation mit der Diktatur.
Das Genre der interaktiv erzählten Geschichte mit verschiedenen Entscheidungspfaden ist noch jung. Aber das Interesse bei Projektpartnern wie der Bundesstiftung Aufarbeitung, der Staatsministerin für Kultur, der Landeszentrale für politische Bildung und anderen zeigt, dass große Hoffnungen in neue Formen der Geschichtsvermittlung gesteckt werden. Lawrence Köster als einer der Adressaten hat ihnen Mut gemacht.
Dadurch, dass es jetzt auch mit dem Unterricht in Zusammenhang gebracht wird, ist der Spaßfaktor relativ begrenzt. Aber es ist halt dadurch, dass man jetzt diese Modernisierung ergreift und auch diese Digitalisierung, finde ich, dass das schon mal ein bisschen mehr den Unterricht auflockert. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn man viel Information und viel Spaß haben will in einem begrenztem Spiel, ich glaube, dann überwiegen die Informationen und der Spaß ist ja eher nebensächlich, obwohl das Spiel schon viel Spaß macht.
In Erfurt ist heute von einer Schulklasse in Anwesenheit von Zeitzeugen die interaktive Graphic Novel Wir leben hier getestet worden. Henry Bernhard war für Fazit dabei. Gregor Sander hat die letzten Stunden lesenderweise verbracht. Er kennt die Kulturseiten vom Mittwoch.
Die Taz sorgt sich um die irischen Milchkühe. In einem internen Papier des Landwirtschaftsministeriums heißt es, ungefähr 65.000 Milchkühe pro Jahr müssten 2023, 2024 und 2025 aus dem Markt genommen werden. Der Landwirtschaftssektor war laut einem Bericht der Umweltschutzbehörde im Jahr 2021 verantwortlich für 38% der irischen Treibhausgase. Das ist der höchste Prozentsatz in der EU, erklärt uns Ralf Socek. Nun haben wir ja in den letzten Jahren gelernt, dass Rinder nicht ganz unschuldig an der Erderwärmung sind. Trotzdem wäre ihr Weiterleben dem Taz-Autor lieber als Irlands Ersatzprogramm. Die Gefahr lauere nämlich im Digitalen, genauer in den riesigen Datenzentren, die rund um Dublin gerade aus dem Boden schießen. Was hat Irland davon? Steuern zahlen diese Multis ohnehin kaum, aber sie werden 1,5 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich am Ende des Jahrzehnts produzieren, kaut Socek das Ganze angewidert durch und rechnet dann ab. Dabei verbrauchen diese Zentren bereits jetzt fast 20% des irischen Stroms, vom Wasser für die Kühlung ganz abgesehen. 2,5 Millionen Kühe und 18.000 Milchbauern gibt es derzeit in Irland. Eine satirische Webseite schlug schon vor, statt der Kühe ein Drittel der Bauern zu keulen. Dabei betont Eva Ladipo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie wichtig Bauern auch für den Kulturbetrieb sein können. Der Milchbauer Michael Ewis scheint bis heute nicht fassen zu können, dass auf seiner kleinen Farm in Somerset, auf jenen sanften Hügeln, auf denen seit 160 Jahren die Kühe der Familien grasen, eines der weltgrößten Musikfestivals stattfindet. Die Rede ist natürlich vom Glastonbury Festival, das so alt ist wie Woodstock, aber im Gegensatz zu diesem noch immer Jahr für Jahr die Fans zu Tausenden anzieht. Oder wie es der Gründer und Milchbauer Ewis sagt, egal, ob es 5 Tage lang regnet, egal, ob die Bühnen im hüfthohen Matsch nachgeben, ob die Zelte ins Tal gespült werden oder der Fahrer eines Abwasserfahrzeugs aus Versehen auf den falschen Knopf drückt und tausende Liter Fäkalien durch die Gegend spritzen, es werde immer the best Glastonbury ever. Und während bei uns am vergangenen Wochenende die großen Festivals Hurricane und Southside ohne einen weiblichen Headliner auskam, liest sich das Hauptprogramm für das kommende Wochenende in England doch sehr ausgeglichen. Dieses Jahr sind es Elton John, Guns N' Roses, Lizzo, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Cat Stevens, Blondie und Wizkid, die auf den großen Bühnen spielen. Außerdem ist sonniges Wetter über der Insel angesagt. Nur wie es mit der Klimaneutralität auf der Festivalwiese dieses Milchbauers aussieht, ist in der FAZ nicht zu erfahren. Dafür geht es jetzt der Literatur an den Kragen oder besser an den Ofen. Spuren fossiler Brennstoffe in der Literatur hat Sandro Paul Heidelbach vom Berliner Tagesspiegel entdeckt, und zwar nicht zu knapp. Vielmehr knistere auch zwischen den Zeilen von Theodor Storms Schimmelreiter der heute für das Moorsterben verantwortlich gemachte Brennstoff Torf, ganz zu schweigen von den Rußspuren in den Dichtungen von Wolfgang Hilbig oder den Romanen von Ralf Rothmann. Der Tagesspiegelautor verdankt diese Informationen der Autorin Susanne Stephan und ihrem Sachbuch »Der Held und seine Heizung – Brennstoffe der Literatur«. Auch Felix Stephan von der Süddeutschen Zeitung ist von dieser Reise seiner nicht verwandten Namensvetterin durch die Öfen der Literaturgeschichte mehr als erwärmt. Für Goethe, schreibt Susanne Stephan, galten beim Heizen vor allem die ästhetischen und moralischen Aspekte. Der Ofen sollte also nicht nur schön sein, sondern in Zeiten der Holzknappheit auch sparsam. Es wird inzwischen also überall auf die Heizung geschaut, selbst in der Fiktion. Und so wird aus bisher vielleicht Überlesenem das, was über dem Artikel in der SZ steht, ein heißes Thema.
So ist es. Gregor Sander hat für Fazit die Presse vom 21. Juni gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.